Seit über einem Jahr ist jetzt Donald Trump wieder US-Präsident.
Okay.
Zum Start dieser Folge gab es so ein kleines Missverständnis. Ich habe nämlich aus Versehen, Saidi, ich habe dir ja geschrieben, wir machen eine Folge 5 Jahre Trump und tatsächlich ist das ja faktisch auch richtig.
Also ich habe mir gedacht, so, wow, jetzt will Emil sozusagen die kompletten 5 Jahre, zwischen wo Joe Biden dazwischen lag, irgendwie zusammenfassen. Das wäre ein bisschen einfach, aber wir reden nur über die letzten 12 Monate.
Genau, und eigentlich wollte ich dir schreiben, wir machen heute 5 praktische Lehren aus einem Jahr Trump für deine Geldanlage, weil ja, in diesem Jahr war viel los an den Finanzmärkten.
Da konntest du wirklich viel lernen als Anleger, auch für dich selbst, auch für die Zukunft. Und das wollen wir heute, glaube ich, mal ein bisschen zusammenfassen.
Spürbare Schwankungen bei ETFs, bei Währungen, beim Bitcoin, beim Goldpreis. Und die Frage ist natürlich, was kannst du daraus lernen? Und in dieser Folge ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp gibt es 5 praktische Lehren, wie du gelassener und klüger mit solchen politischen Einflüssen auf deine Geldanlage umgehst. Denn bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Bevor wir jetzt anfangen, ist ja auch immer ein bisschen so die Frage, vielleicht bist du auch neu und hörst unseren Podcast zum ersten Mal oder denkst dir so, hey, was haben die eigentlich für Interessen, diese beiden Typen, die mir das erzählen? Genau. Ist ja auch in unserem, im postfaktischen Donald Trump-Zeitalter eine relevante Frage.
Absolut, ne? Gibt es jetzt hier irgendwie ein Crypto Pump and Dump oder irgendwas in der Richtung? Oder verdienen wir daran, wenn ihr besonders viel in Aktien-ETFs investiert oder ähnliches?
Oder wer verdient eigentlich bei Finanztipp? Da ist tatsächlich die gute Nachricht. Wir sind Angestellte bei der Finanztipp Verbraucherinformationen GmbH.
Ganz offiziell.
Ganz, ganz sperriger Name. Aber das Wichtige ist, die gehört zu 100% zur gemeinnützigen Finanztipp Stiftung. Das heißt, Stiftungen gehören ja in Deutschland sich selbst sozusagen. Und die haben immer so eine Ewigkeitsaufgabe, die die existieren ja quasi für immer, theoretisch. Genau. Und die Aufgabe der Finanztipp-Stiftung ist, die Finanzbildung in Deutschland zu verbessern.
Und kurz gesagt, wenn wir hier Empfehlungen geben, nicht nur in diesem Podcast, sondern allgemein bei Finanztipp, dann sind die immer redaktionell unabhängig von unseren Expertinnen und Experten erstellt. Wenn wir zum Beispiel dir empfehlen, wo du guten ETF kaufen kannst oder auch Gold oder ihn auch wieder los oder es auch wieder loswerden kannst, dann stellen wir diese Tipps und nur für bestimmte dieser Tipps, wenn dann der entsprechende Anbieter einwilligt, bekommen wir Geld, wenn du dann nämlich auf unsere Webseite, in unserer App oder sonst irgendwo auf den entsprechenden Affiliate-Link klickst. Und wenn so ein Link nicht zustande kommt, dann ändert sich unsere Empfehlung deshalb nicht. Und alles, was da hängen bleibt, also nach den Kosten, die wir vor allen Dingen für Emil Nefzka haben, nein, Scherz, nach den Kosten, die wir haben, alles, was dann übrig bleibt, kommt der Finanztipp-Stiftung und damit der Finanzbildung in Deutschland zugute. Und deshalb kannst du dich drauf verlassen bei uns. Das, was du jetzt hier zum Beispiel in dieser Folge über Donald Trump und sonstige Edelmetalle, Wertpapiere und sonstiges hörst, ist wirklich komplett unabhängig und vor allen Dingen in deinem und auch in unserem besten Interesse. Schlichtweg das, was für uns alle der sinnvollste Tipp ist.
Dann kommen wir mal zu unserem hier wirklich very, very interesting Topic. It's a great topic.
It's a great topic.
Über die 5 Lehren aus dem zweiten Jahr Donald Trump. Jetzt habe ich es richtig. Sorry, kleiner Knoten im Kopf. Und das Nummer 1 sind die Währungseffekte auf Welt-ETFs. Also die Trump-Regierung hat ja so in diesem ersten Jahr bisher tendenziell eher für einen schwächeren US-Dollar gesorgt.
Genau, wir können vielleicht erstmal die Lehre sagen, ne? Was der US-Dollar, dass der US-Dollar sehr viel mit deinem Aktien-ETF zu tun hat. Leider oder Gott sei Dank, je nachdem, wie man es sehen will.
Genau, und der US-Dollar ist tendenziell so ein bisschen schwächer geworden. Also wir haben zum Zeitpunkt, als wir diese Folge aufgenommen haben, bist du so von 1,04 Dollar auf einen Euro auf 1,165 Dollar zu einem Euro. Also der Dollar hat an Wert verloren im Vergleich zum Euro.
Genau, das muss man immer sich, das ist immer ein bisschen schwierig, weil wir normalerweise das Euro-Dollar-Paar anschauen, ja, also der Euro steht sozusagen mathematisch gesehen im Zähler und das heißt natürlich nichts anderes, wenn der Euro mehr wert wird, heißt das gleichzeitig, dass der Dollar weniger wert wird. Das ist manchmal ein bisschen schwierig vorzustellen, wenn man auch vielleicht die Kurve mal im Fernsehen oder so sieht, dann zeigt die ja nach oben, ja, aber das ist der Euro, der steigt und heißt im Umkehrschluss, dass der Dollar fällt.
Du kannst es dir ein bisschen, ich stelle mir das mal wie so eine klassische Waage vor. Und wenn jetzt der Kurs nach oben geht, geht ja der Euro nach oben und das heißt ja automatisch, dass der Dollar nach unten gehen muss.
Genau.
Für dich heißt es aber, ETFs fallen oder ETF-Kurse und Kurssteigerungen fallen in der Euro-Performance niedriger aus, weil einfach der Dollaranteil in diesen ETFs so hoch ist. was natürlich ein bisschen schmerzhaft ist im Vergleich.
Ja, ja. Also hat man vor allen Dingen gemerkt, nachdem sich sozusagen, da kommen wir bestimmt auch noch gleich drauf, letztes Jahr die Kurse erholt hatten von so gewissen Zollsperenzien, die Donald Trump da veranstaltet hat, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf.
Der Liberation Day,
aber da kommen wir gleich noch drauf. Da war es ja dann in der zweiten Jahreshälfte so, dass sich die Aktienmärkte sehr schön erholt hatten und in Dollar gerechnet, also wenn du zum Beispiel den S&P 500 mal irgendwo gesehen hast, ne, den Aktienindex der 500 größten amerikanischen Unternehmen, der ist natürlich de facto in Dollar bewertet. Ist zwar in Punkten bewertet, aber es ist eigentlich nur eine Umrechnung von Dollar. Und der war schon riesig viel im Plus und du hast vielleicht auf deinen ETF geschaut und gedacht, der ist aber noch gar nicht wieder auf dem All-Time-High. Ne? Also der hat sich zwar erholt jetzt von dem Einbruch, aber irgendwie bin ich noch nicht wieder über das hinaus, was er Anfang 2025 schon mal wert war. Und das lag genau daran. Das Einfachste, wie man sich's vorstellen kann, ist, wenn du in einen Welt-ETF investiert bist, mach dir klar, dass deutlich über die Hälfte deines Börsenwerts, ne, dass deines Vermögens, das da drin steckt, in US-Dollar liegt. Und wenn der Dollar nicht so stark ist, ja, dann kostet dich das in dem Fall Rendite.
Das Gute ist einmal, dass sich so Wechselkursschwankungen auf lange Sicht meistens ausgleichen. Es geht immer so ein bisschen, ist ja auch so, man sieht es auch zwischen Dollar und Euro, das pendelt immer so ein bisschen hin und her.
Und vor allen Dingen ist es null planbar. Also niemand hätte jetzt wirklich vorhersehen können, ob sich jetzt der Euro oder der Dollar oder der japanische Yen zum Beispiel stärker entwickelt. Das ist praktisch null vorhersehbar. Also zu sagen, ich will das irgendwie steuern, da gibt es auch Absicherungen, gegen die man kaufen kann. Sehr beliebt, ja, Absicherung in Euro, dass man gegen den fallenden Dollar abgesichert ist.
Also haben wir sogar eine eigene Folge. Genau. Kannst du ja auch mal
kann man kurz sagen, das ist in aller Regel ziemlich teuer, ist einfach eine Wette, von der du nicht weißt, ob sie sich lohnt. Und es wird bestimmt auch wieder mal eine Zeit geben, wo sich das wieder anders rechnet. Abgesehen davon kann man sich ja nicht beschweren. Die Kurse sind gestiegen, auch gerade die amerikanischen Aktien. Und das mag zum Teil schon auch damit zu tun haben, dass der Dollar günstiger geworden ist, weil, zumindest wenn das eine exportorientierte Firma ist, Apple ist ein super Beispiel, ja, die wollen in aller Welt ihre iPhones verkaufen, für die ist es dann günstiger, in anderen Währungen mehr einzunehmen und dafür viele Dollar zu kassieren.
Und was man natürlich auch immer bedenken muss, natürlich ist der US-Dollar in deinem Weltaktien-ETF ein zusätzlicher Risikofaktor.
Ja.
Jede Sache, die in so einem ETF drin ist, ist ein zusätzlicher Risikofaktor. Alles kann Rendite machen und alles ist auch ein Risikofaktor.
Es ist ein Risikofaktor und gleichzeitig auch eine Chance, ne? Weil das hält sich bei ETFs und bei den meisten Investments natürlich, was ein Risiko ist, ist auch gleichzeitig eine Chance. Und man muss immer wieder so sagen, zu diesem Dollar-Risiko, es ist auch eine Dollar-Chance im wahrsten Sinne des Wortes, weil alle Vorsicht nach dein Einkommen, dein Gehalt, insbesondere auch deine Rente in Euro ausbezahlt werden. Und das ist gar nicht so schlecht, wenn man das jetzt so gesamtportfoliomäßig anschaut. Vor allem, wenn man sich vorstellt, dass man irgendwann später mal eine Rente bekommt, der eine Anwartschaft auf Rente hat in Euro, auch über verschiedene Währungen zu diversifizieren.
Genau, das ist einfach das Ding. Du streust dein Risiko in eine weitere Währung, die eben nichts mit dem zu tun hat, wo du lebst, wie du bezahlt wirst. Und es gilt halt auch wie immer, alles im Leben ist mit Chancen und mit Risiken verbunden und das gilt hier natürlich auch. Aber es ist natürlich schon besser, dass du hier einfach ja dein Risiko und deine Renditechancen ein bisschen mehr verteilst, weil du einfach ein größeres Netz auswirfst sozusagen. Ob man jetzt den US-Dollar an sich gut findet oder nicht.
Ja.
Aber generell kannst du dir so ein bisschen merken, die Rendite in Euro, wenn das vor allem in den USA passiert ist, das schmeckt immer ein bisschen wie so eine Schorle. Du trinkst nicht den Saft, sondern die Schorle. Es ist so ein bisschen verdünnt, aber du hast natürlich trotzdem Rendite gemacht. Also
genau.
Nicht
also davon. Es ist vielleicht schade, wenn du sozusagen auf so einen Dollar-ETF oder Dollar-Index oder so schaust und denkst, ja, das hätte ja viel mehr sein können. Ja, aber das ist auch ein bisschen der Preis der Diversifikation, ne? Über verschiedene Währungen und verschiedene Kontinente, in dem Fall auch. Ist jetzt in dem Fall auf Sicht von 12 Monaten nicht unbedingt für dich gelaufen, aber wie Emil gerade schon gesagt hat, ist ja trotzdem positiv gelaufen.
Nummer 2, die Lehre aus dem ersten Jahr Trump ist, dass politische Unsicherheiten globale Auswirkungen haben.
Mhm.
So stark wie wahrscheinlich nie zuvor. Oder gefühlt so stark wie nie zuvor. Man merkt einfach ganz, ganz stark, dass Entscheidungen der US-Regierung die Märkte weltweit beeinflussen, also sowohl große Aktienindizes als auch Rohstoffmärkte, Devisen, also auch wie entwickeln sich bestimmte Wechselkurse von bestimmten Währungen, wen sehen die USA noch als vertrauenswürdigen Partner an, wer bekommt den nächsten Strafzoll aufgebrummt, diese ganzen Dinge, das hat einfach spürbar Märkte beeinflusst, aber
das große Aber?
jetzt auch nicht so stark, wie man vielleicht ganz erwartet
genau.
hätte.
Ganz genau, so würde ich nämlich auch so sagen. Ne? Wenn man sich jetzt mal den Kursverlauf ganz grob seit, ich sag jetzt mal Anfang 2025 anschaut, na, dann hast du diesen heftigen Einbruch März, April rum um den sogenannten Liberation Day. Und jetzt kommen wir zu diesem Tag, ne, wo eben Trump das erste Mal so richtig ernst gemacht hat mit seinen Zolldrohungen, die er dann hinterher ne, doch nicht so richtig gemacht hat. Ja. Chickens out und so weiter.
Taco, ja. Trump always chickens out.
Danke. Das hinterher dann in vielen Fällen doch nicht wahr gemacht hat, aber das hat erstmal den Markt spürbar in die Tiefe gerissen. Da war hier ziemlich viel los. Ja. Dann
wir haben auch eine Special-Folge gemacht damals.
Genau, ja. Und dann hat man Minus von, je nachdem wie man es rechnet und so weiter, aber so ganz grob 20%. Im Markt. Das ist schon ein ordentlicher Zacken. Das kann man nicht sagen. Ja. Also einer der ordentlichsten Zacken, die wir seit Corona, sag ich mal, hatten. Aber dann ging es auch relativ schnell wieder nach oben. Und jetzt ist wieder der Moment, wo Emil sich denkt, verdammt, wieso habe ich nicht längst so ein Phrasenschwein, in den Said mal was ein, dass Said mal was einwerfen muss, dann wäre ich längst reich und berühmt natürlich und diese ganze Geschichte. Ne? Weil was kommt jetzt mein Spruch? Politische Börsen haben kurze Beine. Ja, will heißen, wenn es zu solchen Krisen kommt, und da hat man ja wirklich so einiges. Ja, man denke an die ganze Iran-Geschichte und die amerikanischen Luftangriffe im Iran. Man denke an die Venezuela-Geschichte, auch gefühlt irgendwie schon wieder weit weg. Warte mal, da war was mit Venezuela und so weiter. Ja. Und was noch alles dazwischen kam, inklusive der ganzen Drohungen, das, wo man sich fragt, steht die NATO nicht insgesamt auf der Kippe? Und siehe Grönland, tut sie ja irgendwie auch, aber tut sie dann doch auch wieder nicht. Ja. Was ich sagen will, da war das letzte Jahr schon auch eine Lehre, wie schnell sich die Börse dann von solchen, letztendlich, so, das mag jetzt ein bisschen zynisch klingen, von solchen politischen Tagesgeschehen auch wieder erholt. Das soll nicht heißen, dass es nicht auch mal wirklich zu einer ganz schlimmen, schweren politischen Krise kam, die auch längerfristig am Aktienmarkt mal richtig Spuren hinterlassen kann. Aber da, soweit lehne ich mich aus dem Fenster. Vergiss nicht, dass in deinem Aktienindex Hunderte, wenn nicht Tausende von Unternehmen auf der ganzen Welt drinstecken. Und auch ein noch so wild gewordener Präsident im Weißen Haus kriegt die nicht so schnell kaputt, um es mal ganz pauschal zu erzählen.
Was natürlich so ein bisschen, glaube ich, die mentale Herausforderung ist in diesem ersten Jahr. Ich habe lange darüber nachgedacht, womit es so ein bisschen vergleichbar ist. Aber diese Sachen, die Donald Trump dann manchmal so raushaut, ich will das jetzt gar nicht bewerten. Aber aus Anlegersicht ist es ja immer ein bisschen so, wie wenn du das erste Mal von so einem hohen Sprungbrett ins Schwimmbad springst. Also der Moment davor, also so, du weißt, okay, du musst jetzt irgendwie da runterspringen, weil du bist jetzt dran und hinter dir warten noch die anderen, das ist wahnsinnig schlimm. Wenn es dann tatsächlich passiert, dann ist es meistens gar nicht so schlimm, wie du es dir ausgemalt hast. Das Problem ist jetzt nur, oder ich sag mal, das Problem mit Donald Trump, man kann ja auch sagen, dass es seine politische Strategie ist, man würde jetzt denken, okay, ich bin krisengestellt, beim nächsten Mal falle ich nicht drauf rein, aber das Ding ist ja, im Leben würdest du immer wieder vom gleichen Sprungturm springen, aber Donald Trump erfindet jedes Mal einen neuen Sprungturm, von dem du runter musst. Also erst ist es Venezuela, dann ist es der Iran oder andersrum, dann kommt Grönland, dann ist was weiß ich dran, dann muss die Schweiz Strafzölle bezahlen, also weißt du, was ich meine? Es kommt immer ein neuer Sprungturm und ein bisschen eine neue Angst vor dem Abgrund sozusagen.
Wir führen, kurzes Intermezzo, wir führen jetzt eine neue Kategorie ein. Wenn du diese Folge auf YouTube schaust, ja, dann bitte doch in den Kommentaren mal die neueste Emil-Analogie bitte auf der Skala von 1 bis 10 raten.
Weißt du, auf Spotify können die Leute auch kommentieren.
Ah ja, danke, ja, bei Spotify könnt ihr das auch machen. Wie fandet ihr diese neueste Emil-Analogie? Bitte gebt mal 1 bis 10. 10 natürlich der höchste Score.
10 der höchste Sprungturm.
Genau, 10 Meter. 10 Meter Turm.
Aber du weißt, was ich meine, weil es ist immer so.
Weil eher ein Dreier.
Weil
eher nur ein Sprungturm Dreier.
Du hast halt immer das Problem, es kommt absolut immer eine neue Angst und es ist halt einfach auch stressig.
Vorher schreist du mordsmäßig, wenn du runterfällst, ja, und dann tauchst du aus dem Wasser auf und denkst, war ich ganz cool.
Aber es ist natürlich, und das Schlimme ist ja, du hast nicht den Effekt wie im Schwimmbad, dass du danach weißt, das ist das gleiche Sprungbrett sozusagen. Und du weißt ja nicht, meint Donald Trump ist diesmal ernst.
Das erste Mal ist das schlimmste Mal, aber es gibt immer wieder ein neues erstes Mal, je nachdem, was er sich halt als nächstes überlegt. Aber dazu auch mal wieder der Hinweis, und jetzt reicht es dann auch mal wieder damit, ja, dass wir uns alle bitte nicht zu wahnsinnig machen lassen von diesem US-Präsidenten. Aber das ist schon Teil der ganzen Strategie, dass er letztendlich große Teile der Welt mit seinem Dauerfeuer an neuen Aufregern in sein Band zieht. Auch das ist ein Machtspielchen.
Und ist ja vielleicht auch Strategie, um von anderen Absolut. Dingen abzulenken. Absolut. Also wir sitzen nicht in seinem Kopf, aber es erscheint logisch.
So viel, nein, okay, ich lasse mit dir. Aber ja, ich würde auch sagen, das hat definitiv System.
Nummer 3, die Lehre ist, dass US-Politik generell schwer kalkulierbar ist.
Ist also, sie geworden leider, ja, muss man so sagen.
Früher hatte das ja immer so das, auch bei Präsidenten, über die viel geschimpft wurde, George W. Bush zum Beispiel, erscheint rückblickend als so eine ganz rationale Wahl.
Vergleich schon, ne? Oh Gott.
Erinnerst du dich noch an diese legendäre Szene mit George W. Bush? Ich glaube, das war in Camp David. Da steht so die versammelte Weltpresse und er kommt in so einem Golfkart angefahren und dann sagt er, hält er so einen Reden und sagt, ja, we must stop terror, I call up on all nations und so, wir müssen die Terroristen stoppen. Und dann sagt er den magischen Satz und es ist der größte Power-Move der Weltgeschichte.
Der Weltgeschichte jetzt aber.
Er sagt dann, and now watch this drive. Sein Caddy packt seine Golfsachen auf, legt den Ball auf dieses Tee. Und das Ding ist, alle, die versammelte Weltpresse bleibt stehen und filmt ihn, wie er diesen Ball wegtrischt.
Die Szene kenne ich nicht.
Und heute erscheint es so wie so eine lustige Erinnerung aus einer anderen Zeit. Und damals hast du dir gedacht, so, was ist los mit dem Mann?
Donald Trump, der hat sich längst gedacht, das kann ich toppen.
Aber ich muss wirklich sagen, rückblickend, sorry für den kleinen Exkurs, absoluter, also was für ein Power-Move,
da
schon zu erwarten, dass alle Kamerateams stehen bleiben und dich beim Abschlag filmen.
Tja, in Sachen Inszenierung kann man immer noch einen draufsetzen.
Aber deswegen, also die US-Politik ist heute schwer zu kalkulieren. Also es wird auch heute noch viel Golf gespielt, kann man, glaube ich, festhalten. Aber Zölle, Budgetdebatten, die Debatte um die Unabhängigkeit der Fed, also um die US-Notenbank, lauter solche Dinge, das wirkt sich natürlich auf die Aktienmärkte und generell auch auf die Nervosität der Aktienmärkte natürlich aus.
Ich glaube gerade, wenn man jetzt kurz die Unabhängigkeit der Fed anschaut, ich glaube nicht, dass das letzte Wort gesprochen ist, aber es war ja schon ziemlich überraschend für die Märkte, dass Donald Trump wirklich den Kevin Marsh da als nächsten Fed-Präsidenten, Fed-Chef eingesetzt hat, der ja eher so als Konservativer gilt. Ja, wir haben in der früheren Folge schon mal drüber gesprochen und damit für eine Stabilisierung an den Märkten sorgt und übrigens dafür sorgt, dass Edelmetalle und so weiter mal kurz ganz schön in die Knie gegangen sind. Und das zeigt halt auch wieder, also Unberechenbarkeit bedeutet halt auch beides. Ja, es kann sozusagen in Anführungszeichen nicht nur in die eine Richtung laufen, sondern es kann dann auf einmal auch Entscheidungen geben, so wie wenn er sich dann mal wieder, outcheckend, also wenn er sich da mal wieder auf einen Deal einlässt, oh, wir fallen doch nicht in Grönland ein oder sowas in Richtung. Das gehört alles zu dieser Volatilität dazu. Und insgesamt global, wenn man jetzt uns auch die Sicherheitslage bei uns anschaut, da hat ja auch was mit Geldanlage definitiv zu tun, sich halt wieder vor Augen führen, dass wir halt in den letzten, ich sag jetzt mal was, 20, eher sogar 30 Jahren schon in der beste aller Welten nahezu gelebt haben. Ne? Also letztendlich in Mitteleuropa eine sehr hohe Sicherheitslage. Und das Gegenbeispiel, das du ja auch immer gerne anbringst, sozusagen die 80er Jahre, wo der Kalte Krieg halt definitiv noch Existenz war und eine veritable Gefahr bestand, dass wir leider Atombomben auf den Schädel geschmissen bekommen, da haben die weltweiten Aktienmärkte auch schon funktioniert. Ja, trotz dieser großen und überhaupt nicht wegzudiskutierenden globalen Gefahr.
Und mal, was wir rückblickend auch oft vergessen, ich habe letztens noch mal so ein bisschen Zeitreihe durchgeschaut, man hatte natürlich auch in den 90ern mit den ganzen Balkankriegen, gab es Krieg in Europa. Es gab auch Sachen wie die Taiwan-Straßenkrise 1996, die auch gar nicht so lustig war.
Aber gut, dass du die Balkankriege ansprichst. Ne? Also ich will, Gottes Willen, ich will den Ukraine-Krieg überhaupt nicht kleinreden. Ja? Ganz schlimme Sache. Aber ein Krieg zwischen Kroatien und Serbien halt doch mal deutlich näher für uns Lust. Als Deutschland gesehen, als die Ukraine.
Ich habe oft so das Gefühl, im deutschen Diskurs oder im westeuropäischen Diskurs ist oft so verankert, ja, es gab seit dem Zweiten Weltkrieg keinen Krieg mehr in Europa und das ist jetzt der erste. Und da muss man natürlich auch sagen, so naja, Vorsicht. Aber was ist dann mit den Balkankriegen?
Ja.
So, und es ist auch unfair, so diese harten und brutalen Konflikte, die es da gegeben hat, die auch wahnsinnig krasse seelische, also natürlich physische und auch seelische Narben bei ganzen Ländern und Ethnien hinterlassen haben, dass man die dann einfach nicht unter den Tisch fallen lassen
kann. Ich glaube, man muss vor allen Dingen das Psychologische ansprechen, zu sagen, dass wir uns ja geradezu nach Stabilität sehnen. Ne? Wir wollen, das jetzt als ETF-Anleger zu sagen, wir wollen diese ganzen Schwankungen nicht. Ja? Wir würden gerne schön stur, heil 6-7% sicher jedes Jahr. Ja, die gibt's halt nicht. Ja? Die gibt's auch weltpolitisch nicht.
Und da ist natürlich so ein bisschen die Lehre, auf die ich eigentlich raus wollte, dadurch, dass die US-Politik immer schwerer kalkulierbar ist, einmal nicht den Fehler machen, die Vergangenheit zu idealisieren oder zu dämonisieren. Also beides einfach versuchen, so einen realistischen Blick zu behalten, aber auch daran zu denken, es ist schwerer denn je, vorauszusehen, was passieren wird. Und Market Timing
funktioniert ganz bestimmt nicht. Ne? Ja. Und es geht vor allen Dingen darum, im Leben, in unserem Gefühl, unserem Sicherheitsgefühl in Mitteleuropa, wie auch als ETF-Anleger, und das meine ich jetzt wirklich ernst, in deinem Depot, die Unsicherheit und die Schwankungen, die Volatilität auszuhalten. Das ist nicht so leicht, aber das Letzte, wenn wir es die letzten 12 Monate gelernt haben, dann vielleicht ein bisschen das.
Und auch wenn man vielleicht auf Situationen, die es in Europa gab, die es in anderen Teilen der Welt gibt, ist es vielleicht auch, wenn man sich das in Erinnerung ruft, auch einfach mal okay, Schwankungen im ETF auszuhalten, wenn dafür nicht irgendwo anders Kriege ausbrechen oder so.
Und, also genau, sie auszuhalten, und das wird nicht das letzte Mal sein, und es werden auch nicht die stärksten Schwankungen voraussichtlich in unserem Leben als ETF-Anleger sein. Denn ja, es macht schon noch einen Unterschied, ob es mal so 15-20% nach unten geht oder 30% oder 40%. Da ist in der Welt nochmal was ganz anderes los. So eine kleine Pandemie oder sowas in der Richtung.
Lehre Nummer 4. Diversifikation bleibt ein entscheidender Faktor. Du hast vorhin schon den S&P 500 gesagt. Wir hatten ja auch wirklich Jahre, wo der S&P 500 Wahnsinnsrenditen geliefert hat. Natürlich auch mit dem erhöhten Risiko für alles das, was Donald Trump tut oder nicht tut. Also da hast du natürlich einfach durch Diversifikation hast du ja einfach den Vorteil, dass du eben dieses größere Netz auswirfst sozusagen.
Genau, also ne, amerikanische Aktien, S&P 500, Fluch und Segen zugleich, ne, dass du einerseits sagen kannst, ja, ich habe da die Vorteile der großen Big-Tech-Firmen, KI und so weiter drin, und andererseits bin ich halt da noch mehr den Launen aus dem Weißen Haus ausgeliefert. Das gehört beides dazu, also wir würden ja auch nie ein Investment ohne die USA empfehlen, aber klar, insbesondere je mehr breiter du diversifiziert bist, wenn du die Welt drin hast, egal ob jetzt durch ein MSCI World, aber auch gerade mit einem in Anführungszeichen echten All World, ETF, ACWI, FTSE All World und so weiter, da hast du halt, du musst dieses Schwergewicht immer mitschleppen. Und es ist ja auch nicht so, das würde man ja auch mal sagen, dass der US-Markt dann hat ja immer Auswirkungen auf den Gesamtmarkt. Also wenn ich jetzt daran denke, dass ja auch manche Leute dann zusätzlich noch Schwellenländer-ETFs mit reinnehmen und so weiter, die wären oder sind natürlich von entsprechenden Krisen am US-Aktienmarkt definitiv nicht ausgeschlossen, die sind da nicht immun dagegen.
Ist tatsächlich auch sowas, wo ich oft so ein bisschen, sorry für die Fußballanalogie, wenn du mal so ein bisschen zurückdenkst, argentinisches Nationalteam, wenn du jetzt sagst, okay, die haben mit Lionel Messi einen sehr, sehr krassen Spieler, wenn du so an die früheren Jahre denkst, und dann kann man natürlich sagen, oh, ich würde jetzt nicht auf Argentinien als Weltmeister tippen, weil die sind mir zu abhängig von Lionel Messi. Mhm. Okay, das heißt, das würde ja quasi heißen, du musst dem Aktienmarkt fernbleiben. Aber niemand würde doch sagen, ich nehme Argentinien, aber ohne Lionel Messi.
Oder anders gesagt, du willst dir eine Mannschaft mit den besten Fußballspielern der Welt bauen, und dann würdest du ja auch nicht sagen, ich lasse jetzt Lionel Messi weg, weil ich nicht so abhängig von ihm sein will.
Genau, also das ist ja so ein bisschen.
Wir reden von Messi von vor, weiß ich nicht, 10 Jahren oder sowas.
Jetzt, ja, weiß ich nicht. Jetzt wird vielleicht der Hass der Messi-Fans über dich herein.
Also mittlerweile vielleicht, ja, okay. Vor 5 Jahren.
Alle werden älter. Das ist klar. Kommen wir zu unserer letzten Lehre. Einfach, dass sich ein langfristiger Blick auf deine Geldanlage lohnt. Und das ist wahrscheinlich die krasseste Lehre aus diesem ersten Jahr Donald Trump. Weil kurzfristig ist halt brutal, also wirklich emotionale Achterbahnfahrt. Aber sich auf die Langfristperspektive zu besinnen, kann einfach helfen, das abzumildern.
Und gerade auch, wenn dein Depot das ermöglicht, ne, wenn du da jetzt irgendein Depot einen krassen Absturz siehst, wenn du auf einmal siehst, oh, ich habe da nicht mehr, deutlich nicht mehr so viel drin wie vor, weiß ich nicht, ja, vor ein paar Wochen oder Monaten, wo ich da reingeschaut habe, nimm dir so einen Chart und zoom mal auf die Jahresansicht, auf die 3-Jahresansicht, die 5-, die 10-Jahresansicht, ja, und dann wirst du vielleicht beruhigt sein. Ja, okay, das war jetzt nicht so lustig zum Schluss, gerade was jetzt gerade passiert ist. Aber wenn ich langfristig drauf schaue, dann ist es doch immer noch ganz okay.
Ja, und dann vielleicht auch so einfach, das klingt immer, einfach erstmal den US-Präsidenten sein lassen und vielleicht eine Runde spazieren gehen.
Das ist nicht so einfach, aber so sollte man es machen, ja.
Dann kommen wir nach hier unseren, ich habe noch 3 so Mini-Merksätze vorbereitet, bevor ich sie vergesse. Es gibt 3 so Schnelltipps, die wir haben, um immer, wenn du mit diesen Vorstößen von Donald Trump umgehen musst. Nummer 1. Politische Ereignisse sind Markteinflüsse, aber das heißt jetzt nicht, dass das eine Anlagestrategie ist. Also versuch nicht, denen hinterherzurennen. ETFs und die da drin steckende Diversifikation helfen eben, solche globalen Risiken abzumildern. Und lang dranbleiben schlägt so kurzfristige Unsicherheit.
Und vor allen Dingen hin und her macht Taschen leer, ne? Also jetzt irgendwie zu meinen, darauf direkt reagieren zu müssen. Ich glaube, es ist schwer, komplett von solchen ja, globalen News sich nicht beeindrucken zu lassen. Ja, zum Beispiel von der Venezuela-Geschichte, die ist mir noch sehr, sehr präsent. Aber hat das Konsequenzen in deinem Depot? Drückst du jetzt irgendwie auf Verkaufen oder Sparplan aussetzen oder irgendwas in Richtung? Ja, hoffentlich doch nicht. Und vielleicht, wenn du das schon weißt, dass du eh nichts ändern wirst dran, vielleicht ne, sozusagen von hinten durch die Brust geschossen, beruhigt dich das ein Stück weit auch.
Dann kommen wir zu den Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer. Und die erste kommt von Cedric Adam und er fragt, hey Saidi, wie lange werden sich Geldmarkt-ETFs noch lohnen?
Oh, das ist eine interessante Frage. Also kurz zur Erklärung, Geldmarkt-ETFs investieren ja letztendlich in Wertpapiere, in aller Regel Schuldverschreibungen, Anleihen und Ähnliches, die sehr kurzfristig laufen und dadurch vom Zins immer relativ nahe am Zins der Europäischen Zentralbank dran sind, minus die kleinen Gebühren, meistens 0,1% pro Jahr, die der Geldmarkt-ETF selbst nimmt. Das heißt, du schwimmst immer so mit den EZB-Zinsen im Wesentlichen. Und dass sich das nicht mehr lohnen würde, würde bedeuten, dass wir wieder in eine Nullzinsphase geraten. Ne? Also das wäre eigentlich also sie sagt, okay, die EZB senkt die Zinsen auf Null und dann zahle ich noch 0,1 für den Geldmarkt. ETF und dann lohnt sich das nicht mehr, dann kann ich das Geld auch gleich auf dem Girokonto lassen oder Ähnliches. Für mich ganz, ganz schwer vorstellbar im Moment. Ne? Also das wäre ja wieder eine Phase massiver oder schon sehr deutlicher Zinssenkungen. Wäre wahrscheinlich verbunden auch mit einer ziemlich wirtschaftlichen Krise, also nicht Inflation, sondern eher.
Es würde ja heißen, dass die EZB viel Geld
in den Markt pumpt und so weiter, was sie ja schon jahrelang getan hat.
Kredite sind dann billig, solche Dinge.
Genau, halte ich für sehr unwahrscheinlich, kann aber passieren. Wenn es passiert, wenn es wirklich passieren sollte, dann erfährst du das natürlich auf allen möglichen Kanälen bei Finanzde, wenn wir dann sagen, hey, jetzt raus aus Geldmarkt-ETFs und in irgendwelche Tagesgeldkonten oder sonst wie rein, die aber dann, und das hatten wir ja jahrelang in der Nullzinsphase, die aber auch praktisch keinen Zins bieten. Es ist ja eigentlich immer so, dass es immer, da sind wir wieder bei unserem alten Thema Verlustaversion, nur 0,1% Zinsen zu bekommen, ist uns irgendwie egal, aber wehe, wir zahlen 0,1% Negativzinsen, also Strafgebühren, das tut uns unfassbar weh.
Sonst einfach Finanztipp-App holen, dann kriegst du von uns eine Push-Benachrichtigung, ganz wenn es soweit wäre. Die zweite Frage kommt von Seaman und es geht um Rürup-Renten. Mhm. Meine Rürup ist in Form einer Kombi aus BU und einer kapitalgedeckten Altersvorsorge. Ich zweifle an den Kosten-Nutzen gegenüber einem ETF. Laut eurer Folge sollte ich die BU hier ja nicht stilllegen. Wo kann man sich noch unabhängig zur Handhabung solcher Verträge beraten lassen?
Ui, das ist komplexe Frage, weil leider komplex, super komplexer Vertrag. Also die erste Message lautet, die BU wirst du wahrscheinlich brauchen. Und natürlich kannst du versuchen, mittels unserer Empfehlungen, dir eine andere BU zu holen, schauen, ob die eventuell günstiger ist. Wenn die BU schon eine Weile läuft, wird das wahrscheinlich nicht möglich sein. Und dann ist es sozusagen, dass du mindestens die Hälfte von dem Geld, sagen wir mal, die BU da drin kostet, jetzt mache ich ein Extrembeispiel, 49 Euro im Monat, dann musst du mindestens 51 Euro in den Rürup, in den Sparanteil stecken, damit das ganze Ding noch sinnvoll ist, damit es vor allen Dingen von der Steuer absetzbar ist. Also mit anderen Worten, du kannst einfach nur den Sparanteil wahrscheinlich runtersetzen, dass du die BU da rauslöst, kannst du mal bei deinem Versicherer nachfragen, ist aber in vielen Fällen nicht möglich. Und ansonsten, Beratung zu dem Thema ist leider tatsächlich ziemlich schwierig. Du kannst mal versuchen, entweder über eine Verbraucherzentrale oder auch dir einen entsprechenden Honorarberater zu holen. Da haben wir leider keine Empfehlung für dich, aber guck dich mal im Internet um, da auch vorher klar das Honorar vereinbaren, wie wird das transparent geregelt. Würde ich aber tatsächlich nur machen, wenn es sich um einen Vertrag handelt, in dem wirklich viel Geld drin ist. Aber in den meisten Fällen kriegst du das schon selbst hin. Schauen, ob man eine andere BU bekommen kann. Wenn nicht, Fragen kann man die BU sozusagen einzeln stellen, ist in vielen Fällen nicht möglich. Und ansonsten den Sparanteil gerade so weit runterfahren, damit es ja keine Probleme gibt.
Und Steffen Klittmann fragt nach Rücklagen für Freiberufler. Wie viel Prozent, wo und wie zurücklegen oder investieren?
Auch eine richtig schwierige Frage, weil das hängt natürlich total von deiner beruflichen Situation ab. Wichtig ja, geschäftliches und privates trennen. Ich würde auch definitiv zwei Konten machen. Ne? Es sollte Rücklagen geben fürs Geschäft sozusagen, ne? Was auch immer du da an Rücklagen, Investitionen, Steuerrücklagen und allem möglichen brauchst. Das ist die eine Sache. Und dann gibt es die privaten Rücklagen. Da gibt es natürlich den Notgroschen, der eher dann bei vielleicht 6 Monatseinkommen oder sowas liegt, ja, also eher an der oberen Grenze unserer Empfehlungen. Und dann gibt es natürlich das Thema Altersvorsorge, das sind ja auch Rücklagen, die natürlich bei einem Selbstständigen oder einer Selbstständigen sehr viel höher ausfallen muss. Und da gibt es auch keine wie soll ich sagen, keine Maßgabe. Das hängt sehr davon ab, wie viel du zum Leben benötigst. Aber in aller Regel sind es deutlich, deutlich über den 15%, die wir für Angestellte um die 30 empfehlen. Weil du musst die gesetzliche Rente noch abziehen. Das ist die Frage schlichtweg, würde ich danach gehen, was ist denn möglich als Selbstständiger, ohne sich ja zu sehr einschränken zu müssen.
Dann sind wir schon am Ende unserer Folge. Vielen Dank dir, Saidi. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen oder Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und wir freuen uns natürlich, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du uns eine gute Bewertung dalässt oder den Podcast an jemanden, den oder die du kennst, weiterempfiehlst.
Genau. Persönliche Empfehlungen, die funktionieren für uns immer am besten. Da freue ich mich auch sehr drüber. Vielen Dank schon mal. Bis dann.
Ciao.